Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
Was ist blau, hat ziemlich häufig einen Schaden, gibt komische Geräusche von sich und macht trotzdem glücklich? Smurfy. Smurfy ist der Held in Schrauben, Schlafen, Surfen. Mein Bully-Sabbatical am Atlantik. Dem wirklich zum Schreien witzigen Buch von Martin Röhrig. Smurfy ist 40 Jahre alt, also ein Bully der zweiten Baureihe 1T2. Martin Röhrig ist mit dem Ding 10.000 Kilometer um Westeuropa gefahren. Das war jetzt auch nicht immer nur Zuckerschlecken, oder Martin?
Nein, das war von vornherein schon abzusehen, dass es kein Spaziergang wird. Aber so wurde es wenigstens eine lustige Geschichte durch meine ganzen kleinen Baustellen zwischendrin.
Wo holst du deine Sprüche her? Also sowohl im Privatleben, wir kennen uns ja privat mittlerweile ein bisschen, als auch in den Büchern. Wo kriegst du die her? Sammelst du die? Hast du so ein Hinterkopf-Repertoire für gute Sprüche? Also setzt dich unter Druck, ne? Dieser Podcast
werden. Nein, das setzt mich überhaupt nicht unter Druck. Ich höre wahnsinnig gerne solche Podcasts. Jetzt Atze Schröder und Till Hoheneders momentan mein Ding. Oder auch bei YouTube. Und wenn man die dann irgendwo so zwischen kleinen und großen abspeichert und zum richtigen Zeitpunkt zum Einsatz bringt, dann könnte es was werden.
Aber es ist nicht alles nur geklaut. Ich habe immer das Gefühl, du bist auch relativ spontan. Und relativ kreativ, ne?
Das will ich doch schwer hoffen.
Kreativ ist ja wohl unser Stichwort, wenn man mit so einem Bulli unterwegs sein muss. Wie oft warst du in der Werkstatt? Kann man nicht zählen, ne?
Ja, das war ja, wie sich rückblickend herausgestellt hat, so ein kleiner Serienfehler. Also wir haben eingangs falschen Verteilerfinger eingebaut, das war kein Originalteil. Und damit nahm das Drama dann seinen Lauf, was dann in Südportugal zum Motorkomplettschaden geführt hat. Also wir waren so 2,5-3 Mal in der Werkstatt, je nachdem. Aber ich hatte hinterher einen ganz guten Überblick, wie ich nach einer richtigen Werkstatt suchen kann, die mir auch in kurzer Zeit helfen kann.
Wenn du sagst wir, dann meinst du Smurfy und dich.
Smurfy und mich, genau.
Wie geht's denn Smurfy?
Smurfy geht super. Der läuft aktuell wie ein Länderspiel. Die Vergaser sind tippitoppi eingestellt. Aus meiner Wahrnehmung heraus nimmt er einen Schluck zu viel, aber besser so, als dass er irgendwie unrund läuft oder zu trocken.
Wir reden von 12 Litern auf 100?
Ja, da sind wir halt aktuell ein bisschen drüber. Aber mein Lieblingsschrauber weigert sich, ihn geringer einzustellen, weil er sagt, dann ist nur wieder irgendwas.
Für alle, die sich jetzt mit Schrauben nicht auskennen, wieso kann man denn ein Auto einstellen mit mehr Sprit und weniger Sprit?
Na gut, das ist der Vergaser. Der muss sehr sensibel eingestellt werden. So T2 hat ja auch zwei Vergaser, jeweils für zwei Zylinder. Und die müssen dann sauber untereinander harmonieren. Das ist das klassische Spiel. Wenn man zu dünn einstellt, dann läuft der Motor heiß. Wenn man ihn so fett einstellt, säuft er halt wie blöd, fährt dafür relativ kommod. Das ist so das goldene Mittelmaß, was man dort aussuchen muss.
Erzähl doch mal, wie du zu Smurfy gekommen bist. Denn man muss ja, wenn man sich so eine Tour vornimmt, auch überlegen, was für ein Gefährt man nimmt. Also du wolltest auf jeden Fall einen T2 haben, richtig?
Ja, es war also erst Smurfy da und dann kam die Idee mit der Tour. Ich wollte ums Verplatzen einen T2 und das ist relativ schwer zu kriegen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ein relativ ungeduldiger Mensch und ich hatte irgendwann auch keinen Nerv mehr, wochenlang zu suchen und tausende von Kilometern zu fahren, um das richtige Auto irgendwann zu finden. Und dann rief mich ein Freund aus München an und sagte, du, ich habe ja einen gefunden. Und ich sagte nur, Jan, wir haben beide keine Ahnung von Bullis. Fahr damit bitte zu einem Gutachter und lass den drüber gucken, ob der sein Geld wert ist. Und dann ist Jan in München mit dem Ding zum Gutachter gefahren und ich glaube, der Gutachter war nicht so richtig drauf. Der hat an den Reifen rumgenölt und was er irgendwie noch alles meinte. Ich war schon angetan. Also ich fand, mir hat der Wagen gefallen, mir hat die Ausstattung gefallen, das war der richtige Motor und ich dachte, ach komm, was soll der Geiz? Wird halt repariert, wenn irgendwas kaputt ist. Ich habe mir da einfach überhaupt keine Gedanken drum gemacht.
Und du bist dann in Hamburg losgefahren und hattest mehr oder weniger klar vor, du fährst so bald wie möglich irgendwie ans Meer und dann wirklich das ganze Meer entlang, bis du irgendwann wieder in Hamburg bist.
Ich habe einen relativ beschissenen Orientierungssinn und dann dachte ich, Richtung Küste und dann Wasser immer rechts. Das müsste weitestgehend gut gehen und das hat auch erstaunlich gut geklappt.
Beschreib mal, also du bist ja nach Holland erst gefahren und hast dann langsam angefangen, denn man muss ja auch sagen, dein Hobby ist ja das Kiten. Das ist dir am wichtigsten, das tust du ja auch jetzt permanent in deinem Alltagsleben, wo du dann aber Smurfy nicht benutzt, richtig?
Ich war gerade mit Smurfy dieses Wochenende in Fischland Dars und dann waren wir ganz herrlich, also nicht Smurfy, aber ich war Kiten. Und meine Patenkinder, die auch den Bulli total lieben, die waren auch dabei und die durften dann auch kiten.
Ist es immer noch so, dass Menschen total auf dich abfahren, wenn die diesen Bulli sehen, dass die auf dich zugerannt kommen, wie du es in dem Buch beschreibst?
Es ist immer noch total geil. Also ich werde regelmäßig fotografiert oder gefilmt, also gern noch auf der Autobahn, im Vorbeifahren, jetzt auch gerade im Osten, als ich dort mit dem Auto durch die Orte fuhr. Die Leute reißen das Handy raus und filmen ohne Vorwarnung. Es ist schon ein relativ cooles Erlebnis. Also so ein Bulli passt einfach in die Landschaft, wohingegen alle diese modernen großen Wohnmobile einfach ein Störfaktor sind. So ein Bulli passt in die Welt. Also kann überall stehen, kann überall übernachten, stresst überhaupt keinen Menschen.
Jetzt hast du diese Reise gemacht, ist schon ein paar Jährchen her. Was ist denn davon übrig geblieben? Also du bist ja mittlerweile wieder in deinem Job, lebst ein normales Leben. Ist der Traum, es nochmal zu machen oder was Ähnliches zu machen, übrig geblieben oder was noch?
Ich würde auf jeden Fall gerne mal wieder abhauen. Also ich würde jetzt nicht zwingend sagen, ob das mit Smurfy ist. Das fände ich jetzt ein bisschen zu einsilbig. Aber die Abenteuerlust ist auf jeden Fall geblieben. Und diese Erkenntnis, egal was passiert, es wird gut ausgehen, renn einfach los und vertraue auf dein Glück und vertraue auf dich und mach einfach, das ist absolut geblieben.
Wir fangen mal an mit Holland. Beschreib uns doch mal, wie es am Anfang für dich war. Denn so alleine loszufahren, da muss man sich auch dran gewöhnen.
Also du sprichst da genau das Richtige an. Ich habe angefangen, mich erstmal von Bekannten zu Bekannten zu hangeln. Ich habe meine Verwandtschaft im Ruhrgebiet besucht, dann noch einen weiteren Cousin und dann hatte ich selbst noch einen Kontakt in Letouquet an der französischen Atlantikküste, einen Freund, den ich kannte, wo ich dann vor der Tür stand. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich ein Stück weit gequält, bis ich wirklich raus in freie Wildbahn gefahren bin und irgendwo alleine über Nacht stand. Das hat Überwindung gekostet, das muss ich zugeben.
Beschreib mal warum. Also was ist das Schwierige? Denn viele träumen ja genau davon. Man hat diesen Traum und malt sich aber nie aus, wie dann die Realität ist. Und die Realität ist häufig gar nicht so toll, wie man das eben im Traum hat. Warum hast du dich nicht einfach in die Natur gestellt?
Ja, alle träumen davon, aber es muss irgendwie eine irre Hürde sein. Also allein loszufahren, also von Hamburg vor meiner Haustür ins Auto zu steigen, war schon eine Wahnsinnsblockade, weil ich dachte, was passiert, wenn der zu viel verbraucht, wenn er kaputt geht, wenn irgendwas ist, wenn ich das doof finde, hätte ich nicht lieber irgendwas anderes machen sollen. Das sind erstmal die Gedankenspiele, die einen davon abhalten, aus dieser Komfortzone herauszugehen in ein neues Abenteuer. Ich glaube, da ist intern einfach eine Wahnsinnsblockade, das erstmal überhaupt zu machen. Das war so mein Problem. Und dann muss man sich irgendwann darauf einlassen. Dann bist du irgendwann die erste Nacht in Freiheit. Und natürlich stehst du auf dem Parkplatz, wo man nicht campen darf. Zumindest war es bei mir so. Ich stand irgendwie selten dort, wo man campen durfte. Und das sind dann Leute, die du nicht einordnen kannst. Das sind Geräusche, die du nicht einordnen kannst. Und es ist einfach erstmal eine extrem ungewöhnliche Situation, bis man sich damit abgefunden hat und so sein Selbstvertrauen gefunden hat, dass das mit der gesamten Sache schon gut funktionieren wird.
Hattest du richtig Schiss am Anfang? Irgendwie, dass du überfallen wirst oder so Geschichten?
Also es ist ja wie vor jeder Reise, die Leute, die es noch nie gemacht haben, machen dich am meisten wahnsinnig. Und dann gab es ja diese Geschichte mit, du wirst irgendwie mit Narkosegas betäubt in deinem Auto und wenn du aufwachst, ist das Auto leergeräumt. Daraufhin habe ich mir erstmal einen Gaswarner gekauft. Und dass du im Südfrankreich sowieso überfallen und beschissen wirst und all dieses. Ich muss sagen, nichts davon ist eingetreten. Also wo ich war, es waren immer nette Leute um mich drumherum. Ich bin auch der Meinung, ich habe ein Gespür für Situationen. Ich hätte nicht irgendwie übernachtet, wo es nicht gut ist, wo es nicht funktioniert, wo ich mich nicht wohlfühle. Mich hat einmal die Polizei verfolgt. Das war eine ganz witzige Situation in Spanien. Und ich fuhr dann auf die Tankstelle und der fuhr mir hinterher, stieg aus seinem Auto aus und hatte schon so ein Weihnachtsgrinsen auf. Ich denke, oh, was passiert denn jetzt? Naja, und der musste mir dann freudestrahlend auf Spanisch mitteilen, dass er halt auch mal so einen Bulli hatte und dass er einfach nur mal gucken wollte und wahnsinnig interessiert wäre. Also das war meine einzige Begegnung mit der Polizei. Ansonsten, das, was du sendest, kommt zurück. Ich glaube, das gilt einfach
Ja.
überall im Leben.
Es ist eben so, dass man immer so ein paar Tage braucht, bis man, wie du sagst, so ein Vertrauen hat in sich, aber auch in die Welt. Und plötzlich merkt man, im Grunde ist man genau da, wo man ist, richtig. Und kriegt dann eben auch raus so Geschichten wie mit, das mit dem Gas, ja, dass die einem irgendwie Gas ins Wohnmobil oder in den Bulli sprühen. Ich habe gehört, das ist totaler Quatsch, weil man das überhaupt nicht dosieren könnte. Also entweder die Leute sterben oder du merkst nichts. Aber dass du es wirklich so dosierst, dass Leute nur in Anführungsstrichen ohnmächtig sind, ist total schwierig. Also
Ja,
häufig macht man sich halt verrückt vor Dingen, die gar nicht da sind, die nicht eintreten. Aber es ist eben einfach eine Frage der Zeit, bis das Unterbewusstsein sich daran gewöhnt, dass es alleine unterwegs ist, dann im Idealfall mit Smurfy. Und dass einem,
ja.
was soll, wir sind ja in Europa, was soll uns denn passieren, groß?
Also wie erwähnt, du kriegst das zurück, was du sendest. Und das war auch etwas, was ich über die Wochen dann sukzessive trainiert habe. Also ich wusste am Ende der Reise, ich bin irgendwo hingekommen. Ich hatte dann etwa eine Flasche Wein oder was zu essen in der Hand, habe mich erstmal den Nachbarn vorgestellt. war völlig vorbehaltfrei. Anfangs war das noch mal ein bisschen speziell, dass ich sagte, oh, willst du mit denen reden, willst du die treffen? Am Ende war mir das total egal. Wenn die gut drauf waren, dann hatte ich Lust, die kennenzulernen, dann wollte ich deren Geschichten erfahren und dann wollte ich mit denen den Abend verbringen und ein schönes Glas trinken und irgendwie was Lustiges essen. Das war aber auch so eine Gewöhnungsphase. Ich sage mal, das hat 6 Wochen gedauert, bis ich wirklich in diesem Modus drin war, dass ich in den Tag reinleben konnte und dass ich mich einfach entspannt habe. Egal was kommt, es wird schon irgendwie cool sein.
Auf dem Cover deines Buchs steht, dass du ein Sinnsucher bist, beziehungsweise dass diese Reise der Sinnsuche geholfen hat. Beschreib das doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was das genau bedeutet. Was ist denn Sinnsuche?
Also der Verlag wollte mich immer irgendwie in die Midlife-Crisis schicken in dem Buch. Das konnte ich
Stimmt, du
zum
bist mit
Glück mal
40
von mir wenden.
los aufgebrochen, oder?
Ja, ich bin knapp über 40 losgefahren und für den Verlag war das dann mit einem automatischen Midlife-Crisis-Thema. Das wollte ich jetzt so nicht auf mir sitzen lassen. Aber ich bin schon der Meinung, wenn man sich auf so ein Minimum reduziert, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt alles. Ich hatte eine schöne Wohnung und viele Freunde und einen guten Job und ich hatte alles. Ich war ja in einer dermaßen fetten Komfortzone. Und ich glaube, dass man das Wertvolle in seinem Leben wirklich erst erkennt, wenn man einen gewissen Abstand dazu aufbaut. Wenn man also mal wirklich alles zurücklässt, natürlich außer die Kites, und losfährt und sich einfach kopfüber in eine unbewusste Situation stürzt, um dann herauskristallisieren zu können, okay, was im Leben ist mir denn wichtig? Was brauche ich denn? Brauche ich eine große Wohnung oder reicht ein Bulli? So brauche ich denn irgendwie tolles Essen oder reicht ein guter Schinken, ein Stück Brot an einem tollen Strand? Das war einfach wichtig, das herauszufinden. Und da habe ich schon viel Sinn drin gefunden, weil dieses ganze übersteuerte, wohlstandsverwahrloste, wie ich es gerne nenne, unserer Gesellschaft, oh, das braucht halt die Welt nicht, ne?
Wann hast du gemerkt, dass Minimalismus im Grunde für dich genau das Richtige ist, zumindest für diese Reise? Wie lange hat das gedauert auf der Reise, bis du da warst und gemerkt hast, so, ich bin mit Smurfy und mit meinem jetzigen Leben auf diesem Sabbatical genau richtig unterwegs?
Bin der Meinung, ich war nach 6 Wochen, war ich so komplett im Move drin. Also nach 6 Wochen wusste ich, wie man in den Tag reinlebt und ich hätte endlos so weiterfahren können. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann, Things happen for a reason. Ich habe dann auch Freunde getroffen, mit denen ich die großartigste Zeit hatte. Ich war an einem perfekten Strand, es war einfach alles perfekt. Die Sonne schien heller als sonst. Das war so nach 6 Wochen der Fall.
Und das hielt an bis zum Ende?
Ich glaube, dass das auch irgendwann eine Sättigungskurve erfährt. Ich hatte so nach 3 Monaten das Gefühl, dass man dann irgendwie, oder mir ging es zumindest so, irgendwie, dass man dann alles gesehen hat. Dann könnte natürlich noch ein toller neuer Strand kommen und noch tolle neue Begegnungen. Aber dieses Abenteuer schleift sich aus meiner Sicht so ein bisschen ab. Bei mir kam erschwerend hinzu, zum Ende der Reise, nach 3 Monaten wurde das so Ende September. Das heißt, die Nächte wurden länger, es wurde dunkler. Ich war in Südfrankreich unterwegs, da ist ab Ende August sowieso die Messe gesungen. Das heißt, man trifft gar nicht mehr so viele spannende Leute. Die Reise hat sich dann irgendwie zu so einem Ende geneigt, was dann auch okay war. Ich glaube, man wird auch extremer mit seinen Wünschen. Jetzt habe ich diese Bulli-Tour gehabt. Ich glaube, das nächste Abenteuer wäre nochmal einer drauf. Ich glaube, das wäre ohne Kite-Ausrüstung und das wäre ohne ein Auto. Genauso wie ich das nächste Mal halt überhaupt keinen Stress hätte, einfach die Fähre zu nehmen, Tarifa nach Tanger und in Marokko rumzukruisen. Ich habe mich das da einfach damals nicht getraut. Ich glaube, man muss da auch eine gewisse Lernkurve durchmachen.
Auf jeden Fall. Und Mut wächst ja auch. Man wird ja gar nicht so mutig geboren, sondern es ist so ein Prozess Schritt für Schritt. Also du würdest die nächste Reise ohne Auto machen?
Ja, absolut. Also
Und
ich
wie würdest du dich denn
glaube,
fortbewegen?
ja, das wäre Rucksack und Wandern oder vielleicht eine Fahrradtour oder so. Ich würde aber schon, ich hätte schon den Wunsch, dass es extremer ist. Es war schon minimal mit Smurfy, aber ich hatte halt immer noch relativ viele Spielsachen dabei und ich glaube, das nächste Mal war einfach extremer, um tiefer auch die Erlebnisse zu haben. Wobei ich muss mal sagen, diese aktuelle Corona-Krise auch was Gutes hat. Ich habe ja in dieser Smurfy-Zeit gelernt, einfach mit mir und der Welt zufrieden zu sein, nichts zu brauchen. Klamotten hast du im Pulli sowieso nicht, Essen gehst du auch nicht. Also so ein reduziertes Leben. Und das war ein Stück weit in diesen Lockdown-Phasen, den frühen, war ein Stück weit ein Revival, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Das will ich zugeben. Jetzt, wo diese ganze Hektik wieder losgeht, fühle ich mich schon eher aus der Komfortzone gerissen als vorher, als ich halt so vor mich hin putzeln konnte.
Ging mir haargenauso. Ich musste zum ersten Mal meinen Lebensstil nicht mehr erklären mit möglichst wenig Arbeit, weil eben alle immer Samstag hatten. Das war herrlich.
Total super. Ich habe den Tag mit Yoga angefangen. Ich war entspannt. Es war alles gut. Der Abend endete mit einem Glas Wein auf dem Dach. Also, mein Gott, was braucht man mehr? Dieses ganze Gehetze. Es braucht doch wirklich kein Mensch.
Man kommt dann ja auf so einer Reise raus aus dem Gehetze und findet so seinen eigenen Rhythmus und vor allem findet man ja Leute, die diesen Rhythmus eben dann auch leben, diesen neuen Rhythmus.
Ja.
Beschreib doch mal, was für Leute du getroffen hast und ob da was hängen geblieben ist. Also hast du immer noch Kontakte zu Menschen, die du getroffen hast?
Also ich hatte ja, was auch in meinem Buch beschrieben ist, eine ganz abgefahrene Begegnung, wo ich an dem einzigen Spot war, der in dem Buch nicht beschrieben ist, also nicht mit Koordinaten hinterlegt ist, weil ich einfach auch nicht möchte, dass da jetzt irgendwie jeder hintobt, weil er so geil ist. War zufälligerweise auch noch ein Spot am Jakobsweg und ich war gerade den Jakobsweg ein paar Meter gegangen und war also irgendwie auch völlig drauf, weil mir das doch sehr, sehr gut gefallen hat und diese Stimmung, die Energie, die Leute auch sehr gut gefallen haben. Und ich kam zurück zum Bulli und mir mal streckte ein Freund den Kopf durch die Tür. War mal ein Bulli an diesem Spot. Und ich war so völlig wie paralysiert, weil ich das überhaupt nicht gewechselt gekriegt habe, wo der jetzt herkommt. Also am letzten Ende von Nordspanien. Es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass der halt den GPS-Tracker von meinem Auto angepinkt hat. Ich hatte das schon wieder verdrängt und wusste halt, wo ich bin und ist da zielstrebig drauf hingeknallt. Gut, war auch Ingenieur, alles cool. Wir einen getrunken, ich irgendwie mit der Situation klargekommen, dass er jetzt da ist, habe mich tierisch gefreut. Und dann fährt er mir mal so ein Peugeot 106 aus Plön auf dem Parkplatz und wir so, hey, wie kommt die jetzt hierher? Irgendwie ein hübsches, blondes Mädel, wie so, von da? Und dann steigt die aus und das ist die Schwester von einem gemeinsamen Freund von uns.
Zufällig.
Und ich meine, wir haben nur einen gemeinsamen Freund, muss man dazu sagen. Und die hatte nicht den GPS-Tracker und die hat keine Info. Die ist da einfach wirklich auf Verdacht, ist die da lang gefahren. Die hat die Surfspots aus diesem Surferguide abgefahren und die war da per Zufall, wo ich dann wirklich auch dachte, ey, es kann doch alles nicht angehen. Und es war dann ab dann so geil und so eine tolle Erfahrung, diese, ich weiß nicht, 4, 5 Tage, die ich mit den beiden hatte, das war der absolute Hammer. Beide natürlich immer noch gut bekannt und durch diese Freundschaften oder durch diese Erlebnisse, die einen wahnsinnig verbunden haben, schnacken wir auch regelmäßig noch. Das war ein tolles Erlebnis. Gut, ich habe eine intensive Verbindung zu meinem Bulli-Schrauber aus Südportugal, aus gegebenem Anlass. Auch wenn er die Zylinderkopfdichtung nicht eingebaut hat, Leute, die 1,20 Euro wären echt gut investiert gewesen. Und dann noch Julie. Julie habe ich in Tarifa kennengelernt. Die stand wirklich 3 Tage neben mir. Ich muss jetzt sagen, ich kam in Tarifa an und war, weil ich immer das Ziel erreicht hatte, das virtuelle Ziel der Reise war Tarifa und war einfach so durch, dass ich überhaupt keinen Bock auf Menschen hatte. Und habe 2 Tage eigentlich gar nichts gemacht, außer zu dösen, zu essen und war einfach so da und wollte keine Menschen kennenlernen und habe auch keine Menschen kennengelernt. Und am 3. Tag habe ich mir mal festgestellt, da steht auch jetzt die ganze Zeit schon so ein weißer T5. Und da ist doch wer und die wirkt doch ganz sympathisch. Und das war Julie, die ich dann am 3. Tag, nachdem wir schon die ganze Zeit nebeneinander standen, angesprochen habe. Ein ganz tolles Mädel, die auch in ihrem T5 mehr oder weniger lebt. Eine Grafikerin, Designerin, die dann hinterher das Logo für Smurfy designt hat. Auch ein T-Shirt haben wir jetzt für Smurfy und Stempel und diese gesamte Story hat sie da gemacht. Also immer noch eine tolle, intensive Freundschaft, die uns beide da verbindet. Vielleicht haben wir uns in Marokko getroffen, da war ich irgendwie in Marokko im Urlaub und sie ist mit dem T5 da halt einfach hingeknallt. Als Frau alleine, was schon auch echt eine Ansage ist.
Ja, mutig. Sag mal, dann bist du zurückgekommen, das ZDF hat einen Film über dich gemacht, dann bist du ja richtig berühmt geworden.
Ja, ZDF, so ein crazy Typ, ich weiß nicht, Krusi hieß er, glaube ich, keine Ahnung. das Buch, also ich war irgendwie auf 2 Drittel der Reise und dachte, es könnte Sinn machen, so ein Buch zu schreiben, weil die Story halt irgendwie auch sich gut angefühlt hat. Und ich hatte inzwischen auch genug Schäden produziert, dass es den einen oder anderen interessieren könnte. Und das Buch war dann irgendwann veröffentlicht. Der Verlag hat den Wunsch geäußert, dass ich beim Midsummer Bully Festival auf Fehmarn quasi als Special Act vor dem Stand des Verlages stehe, des Delius Glasing Verlages. Ja, und dann kam du um die Ecke, mit Kameramann flankiert und Tontechniker und dann haben wir einen kleinen, ich weiß gar nicht, hilf mir, 4,5 Minuten.
Ja, sowas. Minuten relativ gedreht. Lang, also für Fernsehverhältnisse ein langer Beitrag.
Ja, Wahnsinn, also meine Lieblingsszene ist eigentlich noch, wo dieser Kameramann, der ja nun auch nicht so wahnsinnig schlank war, also sag sie bitte nicht, aber der stand vorne auf der Stoßstange
vom Bulli. Ich
hoffe, er hört uns nicht. Also er stand vorne auf der Stoßstange vom Bulli. Und hat dann, während ich mit, sag mal, 20, 30 durch die Feldmark von Fehmarn gefahren bin, mich dabei gefilmt. So, das
oh Gott,
war
wenn
so
das ZDF das hört, das ist ja absolut ja, das jenseits war, das aller öffentlich-rechtlichen Regularien.
Nee, dem ZDF sagen wir natürlich, das war irgendwie eine GoPro oder so, das kennt ihr beim ZDF, an einem Stick oder was, keine Ahnung. Also er stand vorne, das war schon echt ganz geil, er stand da vorne drauf und dann hatten wir doch eigentlich einen ganz witzigen Set gemacht, ne?
Ja, also die
Natürlich
Bilder sind
nicht.
toll geworden und der Film ist gut geworden. Also
Ja.
der bringt es ja, es zeigt halt dein Leben, der zeigt auch so ein bisschen Smurfy und sowas bringt dann eben auch fürs Buch, ne? Du hast dann sicherlich Feedback gekriegt, oder nicht?
Ja, total. Also die, die mich kannten und die Story im Detail verfolgt haben, haben sich natürlich gefragt, was hat er denn da erzählt? Weil die suggerierte Story war, Martin kommt direkt von seiner Bulli-Tour durchgestartet zum Midsummer Bulli Festival, trifft da sofort auf die Leute, die er wirklich jahrelang vermisst hat, um dann vom Bulli Festival ins Büro zu fahren. So ganz so Knall auf Fall ging die Story nicht, da waren noch ein paar Tage zwischen, aber im Großen und Ganzen hat es ja funktioniert und, glaube ich, auch
Ja, man muss
begeistert
auch so eine Story mal
den
pimpen,
ZDF.
also gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ist sonst zu öde.
Der Zweck heiligt die Mittel, da bin ich total bei dir.
Ha,
Ich
genau.
fand es wirklich lustig. Und dann war ja zwischendurch noch lief ja der Motor unrund und hattest du den einen vom VW-Händler angesprochen, der ja noch kopfüber im Motorraum hing und den Vergaser eingestellt hat. Das war geil. Wahrscheinlich der Ur-Bulli-Schrauber, dem sträuben sich die Nackenhaare, dass ich den nicht selber hänge und den Vergaser einstelle. Ich fand es in der Situation ganz komfortabel, dass er da dran war.
Auf jeden Fall. Also im Motorraum zu hängen ist doch immer doof. Soll man lieber andere machen lassen. Also
Ja, und
insbesondere, wenn das Profis sind.
der war mal sehr viel beschäftigt. Ja, ich habe ja, also das spaltet ja so ein bisschen die Lager, was ich mit dem Bulli mache, dass ich halt die großen Motorreparaturen beim Schrauber machen lasse und den ich selber irgendwie auseinandernehme. Jetzt lebe ich hier mitten in der Stadt. Ich habe die ganzen Einbauten schon direkt vor meiner Wohnung auf der Straße gemacht. Das fanden die Anwohner auch nur so semi-geil. Aber ich glaube, wenn ich den Wagen aufgebockt hätte, um den Motor rauszunehmen, dann wäre hier die Stimmung vollends gekippt in der Straße. Und so demzufolge habe ich mich halt auf die Sachen fokussiert beim Bulli-Schrauben, die mir Spaß machen, wie schöner Wohnen und diese ganze Elektronik da drin zu verbauen und Motor einstellen. Ey, da vertraue ich wirklich Leuten, die kurz vor der Rente sind und seit 30 Jahren irgendwie dieses Auto kennen und diese ganze Technik dahinter. Also das kriege ich nicht hin. Also da bin ich nicht bereit zu. Letztens lief der Motor wieder völlig unrund, hat gesoffen wie ein Loch, wirklich scheiße. Was war kaputt? Ein Druckluftschlauch zwischen Bremskraftverstärker und Vergaser. Ey, da musst du erstmal drauf kommen.
Nee, das überschreitet auch einfach die allgemeinen Kenntnisse des Durchschnittsschraubers, der wir irgendwie alle sind, aber auch nicht richtig sind. Also
Also ich konnte am Ende meiner Bulli-Tour, da habe ich einen getroffen, der war mit dem T2 von seinem Papa unterwegs. Ich sagte, du, dein Motor läuft nicht, lass mich den eben einstellen. So, dem habe ich das Ding eingestellt, so zur
wow.
Ehrenrettung mal. Da hat es geklappt. Aber diese größeren Fuck-ups, die Smurfy hatte, wo wir ja teilweise wirklich den Motor rausgenommen haben und den komplett neu aufgebaut haben, sorry, aber das kann ich dann nicht und das will ich auch nicht.
Man muss ja sagen, wenn man ein Buch liest, du bist ja auch so ein kleiner Freak, ne? Du hast ja auch einen Rückfahrpiepser, du hattest einen Tintenstrahldrucker dabei, auch ein Elektroskateboard. Du bist so zwischen Minimalismus und Perfektionismus irgendwie verhaftet, oder?
Also der Rückfahrpieper hat 23 Euro gekostet, da dachte ich, das
Okay.
gönne ich mir. Und der hat mir auch gleich am Anfang echt ziemlich den Arsch gerettet, weil ich, als ich in Frankreich angekommen bin, so neben der Rille war, dass ich irgendwie die Abfahrt verpasst habe, Rückwärtsgang reingeknallt, rückwärts gefahren und mir war piept das Ding und ich so sofort in die Eisen. Und da stand der quasi Unfallgegner schon halb unter meiner Heckbox. Also das Geld war gut investiert, ansonsten hätten wir da relativ früh eine echte Baustelle gehabt. Der Tintenstrahldrucker, ja, der begeistert irgendwie, der war einfach da. Also ich hatte den und der passte genau in diese Lücke hinter der Beifahrerrückenlehne und ich dachte, wer weiß, wofür es gut ist. Eine Seite hat er gedruckt auf der Reise, also alles cool. Ich fand das aber geil, passte nur mit rein. Egal.
Erzähl doch mal von dem Erlebnis des Schreibens. Also wie kam es denn? Denn du bist ja nicht aufgebrochen, um diese Tour zu machen und ein Buch zu schreiben, sondern das ist dir ja quasi zugeflogen.
Also ich habe anfangs wirklich andere Sorgen gehabt, als ein Buch zu schreiben, muss ich ehrlich sagen. Jetzt war ich ganz happy, dass ein Freund mir vor der Abreise so ein Lonely Planet Travel Journal geschenkt hat, wo man für jeden Tag so ein bisschen ein paar Zeilen schreiben soll. Und da ist oben rechts so ein Moodchart drin, wo du einträgst, wo du dich über den Tagesverlauf gefühlt hast, wie deine Stimmung war und so ein paar lustige Gimmicks. Also das war ein Reisetagebuch, was es einem leicht gemacht hat, das so ein bisschen mitzutracken. Und da hatte ich anfangs so mittelmäßig Lust zu, weil ich halt ganz anders Stress hatte durch die ungewohnte Situation und zum Ende hin gefiel mir das immer besser, mich da in diesem Buch zu verewigen. So und irgendwann, wie erwähnt, ab zwei Drittel der Strecke dachte ich, oh, jetzt fragst du den Verlag mal an. Und dann kamen wir irgendwann zum Showdown im Verlag, das war auch eine witzige Situation mit dem damaligen Lektor. Herr Martin, ich habe eine ganz tolle Idee. Wir machen einfach so ein Buch mit angemessen viel Text, aber ganz vielen Bildern. Am besten, du gibst mir die erstmal alle in RAW und dann gucken wir mal, was so da ist. Und ich so, du, bei aller Ehre. ich habe recht wenig fotografiert. Wenn ich nicht gut drauf war, habe ich gar nicht fotografiert. Und in RAW mal schon gar nicht. Aber die Idee ist super. Und das war da habe ich nochmal zwischenzeitlich echt nur ein bisschen Stress gekriegt. Den Text einzudampfen fand ich ganz charmant, weil die heutige Generation hat eh nicht mehr so die Riesenaufmerksamkeitsspanne. Und ich fand das cool, mit vier Fotos zu arbeiten, angemessen vier Texten, das Ganze noch ein bisschen praktisch zu flankieren mit Stellplatztipps und dann haben wir noch Kochrezepte reingebastelt. Das war ein Format, was mir unglaublich gut gefallen hat. Mit Bildern wurde es dann wirklich, da musste man dann ein bisschen zaubern, dass wir aus dem, was ich hatte, wo ich mit dem Handy fotografiert habe oder wo ich vielleicht gar nicht fotografiert habe und Stock-Footage herhalten mussten, dass wir da wirklich eine schöne durchgängige Bilderstory hingebaut haben. Es war halt nicht als Buchprojekt geplant. Also es gibt andere Leute, die sind dann Schriftsteller und die ziehen los und haben den Autorenvertrag schon in der Tasche. Du kennst da vielleicht den einen oder anderen.
Gestern einen neuen Vertrag gekriegt. Ich werde mit Philipp Jordan den Rhein runterpaddeln. Also Philipp Jordan ist ein Extremläufer, der wird den Rhein laufen und
Ja,
ich werde ihn Stand-up paddeln.
das
Wir
klingt
machen da so
gut.
eine kleine Challenge draus und natürlich mache ich so eine Reise mit Vertrag. Das ist ja mein Job.
Gut, Plus funktioniert ja, hat ja auch den charmanten Vorteil, dass man die Aufwände alle ganz muckelig mit der Steuer abgesetzt kriegt. Das war für mich auch ein neues Erlebnis. Nein, aber ich musste mir das ganz, ganz bitterhart erdienen, die Credibility, Glaubwürdigkeit vom Verlag. Und ja, ich habe mich auch extrem gefeiert, als ich dann einen Vertrag in der Hand hatte. Das fand ich einfach total geil. Also mein Verlag, Wunschverlag Nummer 1, besten Dank nochmal an Delius Glasing, wollte, dass ich ein Buch für sie schreibe. Fand ich schon so als
Ja,
Outlawer extrem geil.
das ist auch wirklich ein Traum von vielen Menschen, das wirst du auch erlebt haben. Es kommen wahrscheinlich auch zu dir Menschen und sagen so, oh, ein Buch, das möchte ich auch immer mal schreiben. Und ich sage denen dann immer, ja, musst du halt auch mal machen. Und du hast es gemacht. Das ist eben genau das Ding. Ideen haben so viele. Es geht eben darum, sie auch umzusetzen.
Also once in a lifetime und ich glaube, ein persönlicheres Geschenk kannst du den Leuten gar nicht geben. Ich war jetzt gerade oben auf Born mit den Jungs und dann stehen sie alle um den Bulli und dann haben wir dem Kite-Lehrer hinterher das Buch geschenkt und der hat sich wirklich Lorenz Knie gefreut. Ne? Also das finden die Leute so klasse, wenn sie dich kennenlernen und den Wagen kennenlernen, den Wagen toll finden und das vielleicht auch halbwegs interessant finden, was du erzählst. Und dann schenkst du denen das Buch dazu zur Gesamtgeschichte. Das kommt extra einfach extrem gut an.
Manchmal gibt es auch das Gegenteil, das hatte ich gerade. Ich habe eine Freundin am Bodensee getroffen und die hatte erwartet, dass ich ihr mein Sub-Buch schenke, als ich die Donau runtergepaddelt bin. Habe ich aber nicht, denn ich musste für das Buch auch bezahlen. Zwar nur den Einkaufspreis, aber trotzdem. Und die war irgendwie total enttäuscht. Ich sagte dann
Ja.
irgendwann: Oh, ich dachte, du bringst mir das Buch mit. Hast du auch schon erlebt, ne?
Na, da habe ich mich drüber entspannt, aber was ich nicht mehr machen werde, ist Leuten das Buch irgendwie schenken oder sonst wie zuschicken, wo ich nicht überzeugt bin, dass sie es wollen. Weil es gibt nichts Frustrierendes, wenn du Leuten das Buch schenkst und dann fragst du nach so 3, 4 Monaten und hast mal durch, ah, oh, bin ich noch nicht zugekommen. Ich sage, Alter, ey, ehrlich.
Ja, das ist irgendwie bitter und
Die müssen es
enttäuschend. Das
wollen.
geht mir auch
Ja,
so.
die müssen es wollen.
Und es
Ja.
ist dann eben auch so, alles, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und deshalb verschenke ich dieses Buch auch
Nee.
nicht mehr. Das
Nee.
haben wir, sonst
Also.
kaufen, verdammt nochmal. 19 Euro für ein Buch hat ja wohl jeder.
Ja, nochmal
Ja,
ja.
und wenn jemand ein Bully-Fan ist, dann soll er dein Buch kaufen. Wenn jemand ein Stand-Up-Paddle-Fan ist, soll er mein Buch kaufen. Oder andere Bücher in der Richtung.
Fand ich wirklich coolen Brückenschlag, den du gemacht hast, dass du jeden Tag beschreibst. Also ich habe halt Tage, wo ich scheiße drauf war, ausgelassen, während du Tage, wo du scheiße drauf warst, halt mit Gedanken gefüllt hast, wieso du jetzt scheiße drauf bist. Oder wieso das jetzt so ist. Fand ich wirklich
Ich
toll, einen tollen Bogen.
finde aber, dass du das auch gemacht hast, weil es bei dir auch nach der Sinnsuche geht und es geht auch darum, manchmal wie einsam du bist und wie verloren und natürlich denkst, hast du auch darüber nachgedacht, den ganzen Scheiß abzubrechen und zu denken, was mache ich hier eigentlich? Ich gehöre nach Hamburg und ich möchte da kiten und meine Freunde treffen und du bist ein total sozialer Mensch und dann plötzlich bist du da wochenlang alleine mit dem Bulli unterwegs und hast das auch ganz gut beschrieben und fandst das ja auch scheiße zum Teil deine Tour.
Also es gibt da viele Leute, die machen Sabbatical und dann treten die große Weltreise an. Dann reisen die nach Thailand und nach Australien. Neuseeland ist ja mal der Klassiker. Wenn einer irgendwie 6 Wochen Auszeit hat, landet er automatisch in Neuseeland, habe ich das Gefühl. Und das war mir zu einsilbig. Ich bin einfach der Meinung, dass Europa einfach unfassbar viel Schönes zu bieten hat.
Leider immer nur ein halbes Jahr lang.
Ja, das war zum Ende hin wirklich nicht cool. Also wenn das dann um 6 Uhr schon dunkel ist, dann wird der Bulli automatisch klein und dann hast du irgendwann noch alle Bücher gelesen. Also das schockt wirklich nicht. Also ich war dann ja, ich habe ein Jahr Sabbatical gemacht, ich habe mir dann doch auch die Südhalbkugel für den zweiten Teil ausgesucht, aber ich fand es eigentlich erstmal ganz cool, nicht irgendwie nach fernen Stränden, karibischen Träumen oder weiß der Geier, was den Leuten immer allen so vorschwebt. Habe ich alles gehabt, Hat alles so seine Vor- und Nachteile.
Sag mal, du bist dann irgendwann zurückgekommen, ne? Also irgendwann war dein Sabbatical vorbei und du bist zurück in den Job gegangen. Wie funktionierte das? Also ich habe ja nach meinen langen Auszeiten nie wieder in dieses normale Arbeitsleben gefunden, du aber schon.
Ja, ist bekannt. Ich war von diesem ein Jahr Sabbatical nur ein halbes Jahr reisen. Ich habe wirklich, also Leute mögen mich für bekloppt erklären, ich habe das andere halbe Jahr gearbeitet, weil ich ja nur in einer Führungsposition bei Airbus bin und halt wissen wollte, wie so ein Leben außerhalb von Airbus funktioniert, so ein Arbeitsleben. Ich habe die Sachen gemacht, wo ich Bock drauf hatte. Ich hatte damals so eine Architekturmacke und habe dann ein Unternehmen beraten, welches Temporary Housings macht, also so temporäre Gebäude, die man irgendwo in der Pampa aufstellen kann, fand ich halt total cool. Fand ich einfach einen super geilen Gedanken, irgendwo zu leben, wo sonst keiner leben kann. Ich habe ganz normale Beratungsjobs gemacht, um einfach ein Gefühl zu entwickeln, wenn ich jetzt vielleicht gar keinen Bock mehr habe, zurückzugehen in meinen alten Job. Was bietet der Markt? Was funktioniert denn? Was ist denn mein Marktwert außerhalb von meinem gewohnten Umfeld? Das war für mich einfach eine wahnsinnig wichtige Erfahrung. Und somit bin ich erstmal extrem tiefenentspannt zurückgegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe alle Zelte wirklich abgebrochen. Das heißt, ich hatte meine alte Position aufgegeben und ich war ohne definierte Position zurückgekommen. Und das war natürlich schon ein ziemliches Va-Banque-Spiel.
Und jetzt hast du dich wieder eingegliedert, du bist Chef der Future-Fabrik, nennen die das so? Also die
Genau so in
Fabrik
etwa.
der Zukunft. Beschreib doch mal, was du
Also,
da machst.
zum einen habe ich mir relativ klare Vorstellungen gemacht, wie muss der Job aussehen, damit es für mich funktioniert, damit es mir Spaß macht. Und es kam, wie es kommen sollte. Nach einigen Reibungsverlusten habe ich halt genau die Aufgabe gefunden, die zu den Stärken führt, die ich habe. Also ich wollte irgendwo zwischen Serienproduktion und Forschung sein, also nicht zu sehr Raketenforschung und auch nicht zu seriennah. Ich wollte im Thema Fabrikplanung bleiben, weil ich mich da sehr, sehr gut auskenne. Ist halt auch ein Thema, wo ich denke, kann ich einen guten Beitrag leisten. Das sollte dann einfach passieren, dass dieser Job verfügbar war und dass ich mich dort genau positionieren konnte, wo ich mir vorher überlegt habe, das ist ideal für mich. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, mich einfach maximal einzubringen und die Produktion der Zukunft für das Unternehmen vorzudenken. Finde ich schon mal ganz cool.
Es gibt so viele Menschen, die genau von so einem Abenteuer träumen. Also die auch so ein Sabbatical von der Firma auskriegen, die dann raus wollen, die aber immer diese Geldsorge im Hintergrund haben. Was kannst du denen sagen? Denn man muss ja sagen, so teuer ist so ein Abenteuer nicht. Was kostet das schon? Außer groß Spritpreise, vielleicht ab und zu mal ein Campingplatz, wo man ja auch selten steht, und Nahrung, die ich ja auch in Deutschland zahlen muss.
Ich weiß nicht, von wem das Zitat stammt, aber es heißt, Reisen ist keine Frage des Geldes, sondern des Mutes. Sicherlich ist mit so einem T2 loszufahren, der dann 12 bis, wir fahren mal bei 16 Liter durch die Pampa jagt
Gott.
und auch ab und zu mal kaputt geht, ist jetzt auch, wenn es unbequem ist, eine eher kostenintensive Variante. Man kann das wirklich mit ganz wenig Budget bestreiten. Und wenn das Budget nicht reicht, muss man da zwischendurch kellnern oder sich sonst irgendwas einfallen lassen. Also Geld ist wirklich die schlechteste Ausrede. Aus meiner Sicht fehlt da einfach die Traute oder welche Gründe auch immer vorgeschoben werden. Es gibt dieses sehr schöne Buch von Christopher Schacht, wie ich mit 50 Euro um die Welt zog und als reicher Mann zurückkam, wo er halt beschreibt, wo er dann sich immer genau das Geld verdient hat, was er für den nächsten Reiseabschnitt brauchte. Also wer das will und wem der Arbeitgeber diese Möglichkeiten einräumt, und bei großen Unternehmen ist das inzwischen einfach so, dass die diese Möglichkeiten vorhalten. Ey, einfach machen, wirklich. Also es muss ja nicht ein Jahr sein. Es können ja erstmal 3 Monate sein für die Leute, die sich nicht trauen. Oder ein halbes Jahr, es ist auch ein guter Zeitraum. Es muss um Gottes Willen kein Jahr sein, wie ich das gemacht habe. Jetzt in der heutigen Zeit, jetzt wäre schon wieder gerade nicht wirklich cool gewesen oder möglich gewesen. Man muss es einfach machen. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt.
Ja, und vor allem das Wichtige ist ja, wenn man sagt, man kommt als reicher Mann zurück, das verstehen wir in unserer Gesellschaft völlig falsch. In dem Fall heißt reich eben nicht reich an Geld, sondern wirklich an Erfahrung, an Eindrücken, an viel mehr Leben. Also diesen Freiraum gehabt zu haben, die freie Zeit gehabt zu haben, das ist totaler Reichtum. Und ich glaube, dass wir völlig falsche Ansätze in unserer Gesellschaft haben. Und deshalb breche ich eben immer wieder aus. Und dann ist ja die Frage bei dir, wann brichst denn du wieder aus?
Ja, du wirst ja komplett überlebensfähig und du betrachtest die Welt mit anderen Augen. Also wenn ich hier durch Hamburg fahre mit meinem Fahrrad und dann töst so ein SUV an mir vorbei, ey, das löst Mitleid aus, ne? Also das
Ja, ich
ist
sag dann immer,
echt.
guck mal, also wenn so ein neuer SUV an mir vorbeifährt, sage ich, das sind ungefähr 3 Jahre Urlaub für mich.
Ja, aber das ist so ein Gefühl von Mitleid, wo ich denke, ey Leute, ihr wisst einfach nicht, was ihr verpasst. Ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt gerne noch ein paar, erstmal diesen Sommer in den Möglichkeiten, die uns bleiben, so ein paar Urlaube machen, die aus der Reihe sind. Zum Beispiel habe ich mich jetzt letztes Jahr habe ich das Wandern ein Stück weit für mich entdeckt. Das war mir vorher als Kind der Küste total fremd. Ich war einfach 2 Tage, bin aber losgelaufen in den Alpen und ohne Ahnung. Ich fand es extrem geil. Vielleicht auch mal ein Stück weit weg vom Wasser, auf das Fahrrad, einfach auf die Füße, in die Berge, um einfach mal komplett neue Erfahrungen zu sammeln und andere Menschen kennenzulernen. Und
Und diesen Komplettausbruch und Abbruch, den hast du nicht mehr im Kopf?
dieses heimatlose Leben, das ist etwas, was mir nicht gefällt. Ich möchte schon wissen, wo ich hingehöre. Ich möchte schon dieses Zuhausegefühl ist mir extrem wichtig. Kombination, also schon wissen, wo du hingehörst und dann aber auch Spaß haben am Reisen. Ich glaube, die Kombi ist wichtig.
Oder ich sage wirklich von mir, wenn ich unterwegs bin, bin ich zu Hause. Fast mehr zu Hause, als wenn ich in Kiel bin.
Wherever I lay my head, that's my home.
Manchmal hasse ich es auch, das Unterwegssein. Und dann geht es mir genauso wie dir zum Teil, dass ich denke, warum mache ich das? Und ich weiß genau, das nächste Abenteuer kommt ja jetzt, wenn ich die spanische Nordküste entlang paddeln werde, werde ich auch wieder denken, wenn ich da draußen bin und Kälte und Wellen und ich weiß nicht, was mir alles entgegenkommen wird. Aber dann zwischendurch gibt es eben die Glücksmomente, die so hoch sind, die so über dem durchschnittlichen Glücksgefühl in dieser Welt liegen, dass ich es halt immer wieder machen muss. Ich kann gar nicht anders.
Ja, aber du hast ein Zuhause, da sind Leute, die auf dich
Klar.
warten, da ist ein Bett, auf das du dich freust. Du hast im Kopf schon dieses Bild, wie ist es, wenn du zurückkommst, wie sich die Leute freuen, wenn du es erstmal mit denen zusammenhockst und erzählst, was jetzt war und was du erlebt hast. Das ist auch Teil der Story, einfach zu wissen, wo man hingehört, finde ich schon.
Die Story ist ja Teil der Reise auch, bei mir auf jeden Fall. Also die Geschichten zu
Ja.
erzählen oder aufzuschreiben, die ich erlebt habe, das ist für mich auch total wichtig.
Ist ja fast schon wie so eine Droge. Also das
Ja.
nächste Mal muss immer noch mal ein drauf sein im Vergleich zu dem, was man hatte. Minimalistischer, extremer, härter, I don't know.
Wir verzetteln uns. Vielleicht ist es auch irgendwann zu viel. Ich habe ein Interview mit einer Extremläuferin geführt und die erzählte mir, sie ist 100 Meilen gelaufen. Das sind dann irgendwie 168 Kilometer am Stück. Und da hat sie gesagt, das war genug. Das reicht. Das muss sie nicht nochmal machen. Also das war ihr Maximum. Und es gibt immer irgendwann ein Maximum und danach pendelt man sich irgendwo ein. Und ich weiß zum Beispiel von mir, die Donau mit 3000 Kilometern war mein Maximum. Das werde ich nicht wieder machen. Das war
Ja, aber du
einfach
weißt, dass du es
extrem lang.
kannst. Guck mal, ich gehe bei 11 Windstärken kiten, nicht weil ich es geil finde, sondern weil ich mich bei 10 Windstärken dann entspannen kann, wenn ich das nächste Mal draußen bin.
Ja.
Du weißt einfach, dass du es kannst. Du hast es gehabt, du hast deine Grenzen dahingehend angepasst und dann bist du mit allem dem, was drunter ist, halt einfach völlig tiefenentspannt.
Ja.
Wo alle anderen schon denken, alter Schwede, was geht hier ab?
Ja, kann gut sein. Martin, ich danke dir. Ich würde sagen, wir gehen nächsten Sonntag zusammen auf die Außenalster paddeln
Ich bitte drum.
und nehmen ein paar Bücher mit für alle Fans dieses Podcasts, die dann kommen und verscherbeln billig Schrauben, Schlafen, Surfen oder vielleicht verschenken wir sogar ein paar Bücher, oder?
Ich habe doch einen Karton im Keller.
Okay, das ist das Schicksal der Schriftsteller, dass man immer diese Kartons dann ordert, auch bezahlt und die dann irgendwie dann doch nicht so richtig los wird, ne?
Am Ende werden sie verschenkt, ne?
Genau.
Also bei mir.
Mann, 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 da.
Oder getauscht. Das Schönste ist ja, Bücher tauschen, um dann so tolle Leute kennenzulernen wie dich, Tim.
Martin, wir sehen uns Sonntag. Tschüss, danke.
Ich bitte darum. Tschüss, tschüss. Mach's gut. Ciao.
Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.